Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wenn Sie heute Morgen gut gelaunt wach geworden sind, dann ging es Ihnen schon besser als Donald Trump. Der hatte auch schon schönere Tage. Er schickt ihm eine Irre einen Brief mit Rezin und dann besucht er die Beerdigung von Ruth Bader Ginsburg und muss sich dort auch noch beschimpfen lassen. Naja, was soll's. Auch heute suche ich wieder ein bisschen die Meldung, die Schlagzeilen des Tages raus und bespreche das mit einem wunderbaren Gast. Sie ist Journalistin, diese Woche womöglich auch schon Aktivistin und die Frau, die in der Medienbranche gerade den Puls vieler hochschnellen lässt. Es ist die Chefredakteurin des Stern, Anna Beke Gretemeyer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Du klingst aber wirklich noch. Hast du gestern,
nicht meine Zeit.
Hast du gestern so lange den FC Bayern geguckt? Es war ja gestern ein Super Cup und der FC Bayern hat gewonnen nach Verlängerung. Man hatte ja das Gefühl, in der regulären Spielzeit haben sich einfach noch nicht genügend Leute infiziert. Es war ja im Risikogebiet Budapest vor 20.000 Fans. Und ich weiß auch nicht, also das fand ich schon irgendwie spannend. Hast du das verfolgt?
Das ist nicht so mein Metier, das überlasse ich hier der anderen Hälfte im Haushalt. Dass es mal wieder ein Spiel war, wo ein bisschen Stimmung aufgekommen ist, das habe ich am Rande mitbekommen.
Aber fand ich schon interessant. Also das ist das Risikogebiet Budapest vor 20.000 Fans. Ja, das Wahnsinn. Infektionsgeschehen gibt es eigentlich nicht her. Aber das Stadion ist neu und Orban ist großer Fußballfan. Und da haben sie gesagt, ja komm, dann machen wir es. Und das ist ja ein schönes Zeichen. Ne? Europa kann, wenn es nur will.
Jeder macht seine eigene Politik. Ne?
Das ist ja. Das ist die europäische Lösung. Aber du und speziell der Stern, ihr hattet euch ja diese Woche mit einem ganz anderen Thema auf dem Titel befasst. Und darum geht es vor allen Dingen hier.
Die Schlagzeile des Tages.
Die Neue Zürcher Zeitung schreibt, nur konsequent, der Stern verabschiedet sich vom Journalismus. Das Hamburger Magazin hat seine jüngste Ausgabe zusammen mit der Bewegung Fridays for Future gestaltet. Ein Tabubruch. Im Gegenteil, die Redaktion ist einfach ehrlich. Also die Meldung, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist natürlich, heute ist weltweiter Klimastreik. Allein in Deutschland gibt es, sagen wir mal so, rund 450 Klimademos, unter anderem auch in Hamburg. Und ihr vom Stern habt das Ganze sehr intensiv begleitet, denn ihr habt die aktuelle Ausgabe, die am gestrigen Donnerstag erschienen ist, habt ihr übertitelt mit Kein Grad weiter. Und ihr habt sehr eng zusammengearbeitet mit Fridays for Future. So eng, dass man sagen kann, dass die auch schon die Chefredaktion übernommen haben? Fragezeichen.
So war das nicht. Also es ist in Zusammenarbeit entstanden, auch wie du gesagt hast, in enger Zusammenarbeit und war ein sehr befruchtendes Experiment, möchte ich sagen. Und zwar von Beginn total klar, dass das ein umstrittenes Projekt sein wird, also sowohl intern bei uns als auch extern in der Medienwelt und natürlich auch bei unseren Lesern diskutiert wird. Warum haben wir das gemacht trotzdem? Weil wir finden, dass das Thema Klimaschutz nach wie vor wirklich die größtmögliche Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Und wir selbstkritisch erkannt haben in den letzten Wochen, als wir mal wieder so ein bisschen das Gefühl hatten, nach den ganzen Monaten mit dem Coronavirus ein bisschen durchschnaufen zu können, was ja jetzt gerade wieder nicht der Fall ist, aber es gab mal so eine Zeit, ja, wo man das Gefühl hatte, so, was sind denn sonst so die Themen?
Ja.
Da haben wir einfach uns gesagt, so wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, haben wir so ein bisschen versäumt, dass die andere Überlebensfrage unserer Zeit, ja, uns damit zu beschäftigen und das Thema Klima und Nachhaltigkeit genauso stringent zu verfolgen, wie wir es vor einem Jahr schon mal getan haben. Ne? Weil das, was man vor einem Jahr, fand ich, schon eindrücklich erlebt hat, war, dass die Bewegung Fridays for Future es wirklich geschafft hat, die Klimakrise ins Bewusstsein der Leute zu katapultieren. Ne? Ich meine, wir haben in Deutschland, glaube ich, 30 Jahre Klima- und Umweltbewegung. Aber so wie letztes Jahr rund um Greta Thunberg und rund um die jungen Menschen, die freitags auf die Straße gegangen sind, wurde selten diskutiert über dieses Thema. Und jetzt hat so eine Krise die andere so ein bisschen abgelöst in den letzten Monaten, auch total verständlicherweise. Und wir haben uns einfach dazu wirklich in der Verantwortung gesehen, jetzt ein eindeutiges Zeichen zu setzen, ganz entschieden zu handeln und das Thema stark in den Fokus zu rücken. Ja.
Ja. Und aber da kommt natürlich das alte Gleichnis, dass der Journalist immer zwischen den Stühlen sich befinden sollte. In diesem Falle habt ihr ja Luisa Neubauer und Co. quasi den Stuhl hingerückt. Also die kritische Distanz zum Aktivismus ist in dem Falle ja nun nicht mehr wirklich gegeben. Also es gibt natürlich Leute wie Ulf Poschert und Jan Fleischhauer beispielsweise. Da ist es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass also Ulf Poschert tobt, als hätte man ihm jetzt so einen Toyota Prius geschenkt. Wobei man fairerweise sagen muss, die Welt hat ja nun vor ungefähr einem Jahr wiederum zusammen mit VW eine Ausgabe gestaltet. Da war dann Herbert Diess als Chefredakteur im Impressum. Also so ganz frei von dem Vorwurf, jetzt sich mit einer Sache gemein zu machen, ist auch die Welt und Ulf Poschert nicht. Aber ist es jetzt etwas, also was du auch als Resonanz feststellst, nutzt es auch dem Blatt, was den Verkauf und das Image des Stern angeht? Oder kann es auch schaden, weil es gibt natürlich auch genügend Menschen, die das ja nicht so sehr schätzen, wenn man sich so sehr auf die Seite nicht des Klimaschutzes, aber der Klimaschützer stellt. Denn auch diese Form des Aktivismus wird ja selbst von den Leuten, die vielleicht den Klimawandel akzeptieren, ja nicht völlig unkritisch gesehen.
Ja, also ich glaube, was wir ganz klar sagen müssen und auch sagen können, was die Klimakrise angeht, ist der Stern nicht neutral. Das ist eine Frage, wo wir uns als Blatt genauso eindeutig positionieren wie bei der Ablehnung von zum Beispiel dem Rechtsextremismus. Mhm. In der gesamten Redaktion gibt es, glaube ich, niemanden, dem diese existenzielle Bedrohung des Lebens oder von uns Menschen, von der Menschheit nicht bewusst ist. Und dass wir da eine einstimmige Haltung zu haben und das auch öffentlich machen, das gehört, finde ich, dann schon zur Aufrichtigkeit gegenüber unseren Lesern dazu. Und ob es am Ende dem Blatt schadet, ob wir mehr verkaufen oder ob es dem gut tut, das steckt tatsächlich nicht so wirklich dahinter, sondern dahinter steht ganz klar, dass wir uns auch in der gesellschaftlichen Verantwortung sehen, auch als Journalisten, uns durchaus manchmal auch gemein zu machen mit der guten Sache sozusagen. Da gibt es ja immer dieses bekannte Zitat, was damals auch aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist für dieses Experiment oder für diese Aktion, die wir zusammen mit den Fridays for Future gemacht haben, ist, wir haben uns nicht gemein mit den Aktivisten gemacht, ne? Wir haben uns nicht gemein mit dieser Bewegung gemacht, aber mit ihrem Ziel. Das ist das, was wir geteilt haben. Das Ziel, die Klimakrise wirklich wieder auf die Top-1-Agenda der globalen Prioritätenliste zu setzen.
Blattgold.
Die FAZ schreibt, Corona-Ausbruch nach Hochzeit, NRW verschärft Regeln für private Feiern. Rund 150 neue Corona-Fälle sollen allein in Hamm auf eine Großhochzeit zurückgehen. Nun will der Gesundheitsminister eine Anmeldepflicht für Partys mit mehr als 50 Gästen. Tja, das finde ich schon erstaunlich, dass Karl-Josef Laumann, ne, also so ein bisschen die menschgewordene Kegelbahn, ne, hat gesagt, ich möchte nicht, dass wir im schlimmsten Fall vor der Entscheidung stehen, große Feiern gänzlich zu verbieten. Und jetzt kommt es so weit, dass private Feiern mit mehr als 50 Gästen in NRW angemeldet werden müssen und ein Verantwortlicher samt Gästeliste den Behörden gemeldet sein muss, damit das Ordnungsamt bei Zeiten nach dem Rechten sehen kann. Ist das, also entschuldige bitte mein Rechtsverständnis, aber ist das rechtlich überhaupt haltbar? Also das ist ja schon eine Einschränkung der Persönlichkeitsrechte, so nachvollziehbar die Begründungen sind, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das lange durchgeht. Und ich glaube, das wird auch noch für ein, wie sagt man so schön, ein großes Hallo sorgen in Deutschland, wenn das, jetzt kommt noch einer, Schule macht.
Also ich finde, das ist ja, die gesamte Situation mit diesem Virus ist ja neu für alle. Und man liest ja gefühlt jeden Tag Schlagzeilen, ob in Paris gestern oder auch in Israel, was für ein Aufschrei passiert, wenn wieder über einen Lockdown gesprochen wird.
Neuer Lockdown.
Genau, es ist in Hongkong, ist, glaube ich, jetzt steht man kurz vorm dritten Lockdown und überall geht immer der Aufschrei und die Gemüter gehen hoch. Und das ist auch total verständlich, weil die Leute angestrengt sind von der Situation.
Klar.
Weil es etwas ist, was so viel Ungewissheit mit sich bringt und einfach, wenn man einfach nicht weiß, was kommt und immer wieder neuen Regeln und neuen, ja, also sich so unterordnen muss, immer wieder neuen Dingen und es so gar keine Regelmäßigkeit gibt, dann ist es einfach schwierig, ist nicht einfach.
Aber jetzt weißt du, was kommt. Jetzt weißt du im Zweifel, jetzt kommt einer vom Amt und kontrolliert meine Party.
Ja, bis das
und,
in ein paar Wochen auch wieder anders ist.
Ja, ja.
Das ist ja, weißt du?
Ja, also in alles, also so wie die Zahlen sich entwickeln, also jetzt bitte kein Alarmismus. In Deutschland sind die Infektionszahlen ja immer noch relativ okay mit rund, sagen wir mal, 1800, 1900. In Frankreich sind es gerade, glaube ich, 16.000 Neuinfektionen oder so am Tag. Das ist ja wirklich, wirklich absolut irre. Aber es deutet halt vieles darauf hin, dass alles wieder ziemlich runtergefahren wird. In Bayern, ne, dürfen ja nur noch 5 Leute draußen zusammen unterwegs sein. Und wenn das aber jetzt bedeutet, du musst jetzt für private Partys da irgendwie eine Meldeliste führen und eine private Party 2 Wochen im Voraus anmelden, das finde ich schon interessant. Das ist übrigens der Unterschied zu München, ne? Da ist die ausschweifende Party einfach direkt auf der Wache mit Koks direkt vom Dienstausweis. So kann man es natürlich auch machen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das wird, glaube ich, das wird noch ein größeres Thema werden.
Ich meine, das, was der Vorteil ist zu der Phase, die wir im März hatten, ist, dass du eine Party machen kannst. Du musst sie anmelden. Ne? Ich meine, wir hatten in der Lockdown-Phase ja auch schon ganz andere Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Hochzeiten dieses Jahr abgesagt wurden, wo man eigentlich eingeladen war. Es ist eine ganz andere Zeit, das ist so.
Also die Hochzeit in Hamm jedenfalls wurde nicht vorher abgesagt und das Ergebnis ist, diese Party jetzt, muss ja, das war irgendwie so eine Hochzeitsparty, die ging über 3 Tage mit ungefähr 500, die war ja größer als der 40. Geburtstag von Elton John, also von daher, na gut, jetzt ist es eh zu spät.
Das hat mich überrascht.
Die Berliner Zeitung schreibt, Hengame Yagobi Farah als Model im KDW. Ist das kritische Werbung oder kann das weg? Die Aufregung ist groß. Die Taz-Kolumnistin, Polizei- und Kapitalismuskritikerin Hengame Yagobi Farah macht Luxuswerbung für das KDW. Es hagelt Kritik, zu Recht? Fragezeichen. Hast du diese Kampagne gesehen? Also wo Hashtag, oder nicht Hashtag, sondern der Twitter-Name Habibitus sich da in so einem Sessel regelt, in einem 4.000 Euro kostet der Mantel der Marke Marni. Ich bin ja total begeistert. Es gibt schicke Mäntel unter 5.000 Euro, hätte man auch nicht gedacht. Die Fotos sind ja eigentlich ganz gelungen.
Ich finde die ganze Strecke ziemlich gelungen. Die hat ja vor ein paar Monaten für Aufsehen gesorgt mit ihrer Kolumne dagegen.
Genau.
Die Polizisten, und dann wurde über Satire diskutiert und Seehofer, ne, wollte irgendwie Strafanzeige anstellen und so. Also die hat einmal für Aufsehen ersorgt und viele Gemüter erzürnt. Und natürlich, das ist irgendwie in der Sache, dass wenn man dann das nächste Mal auffällt und irgendetwas tut, dass das dann auch wieder diskutiert wird. Das ist jetzt so. Ich glaube, die Polizeigewerkschaft hatte dann irgendwie dem KDW einen netten Brief geschrieben im Sinne von, ne, das geht gar nicht, auch Polizisten kaufen bei ihnen ein, was tun sie uns da an?
Ja, aber das ist doch, genau, also Polizisten kaufen im KDW, all cops are Balenciaga-Kunden oder was soll das sein? Das ist doch auch, also was, also bei allem Respekt, aber was hat denn die Berliner Gewerkschaft der Polizei jetzt mit dem KDW zu tun? So, da sind ja zwei wirklich völlig unterschiedliche Sachverhalte. Schwierig wird es meines Erachtens natürlich dahingehend, wenn eine angesehene, speziell bei der Taz angesehene Kapitalismuskritikerin Werbung fürs KDW macht, das kann, also ich sag mal so ganz vorsichtig, es gibt kein richtiges Werben im Falschen. So, natürlich kann man sich das irgendwie auch ein bisschen schön lügen als subversive Aktion. Am Ende bleibt es aber natürlich trotzdem Werbung fürs KDW. Und das KDW ist ja jetzt kein gemeinnütziger Verein, soweit ich weiß. So, das ist so ein bisschen wie ironisch diese Lidl und Aldi Sachen tragen, wo man auch sagt, ja, ironisch genäht werden sie jetzt nicht. Also ich glaube, das funktioniert nicht so richtig.
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen, wer da jetzt der Gewinner ist. Ne, bei der Sache. Also jeder wird sich was dabei, jeder wird sich was dabei gedacht haben, jeder wird auch genau gewusst haben, worauf er sich da einlässt. Ja. Sie hat das ja auch benutzt mit diesem Spruch, den sie daneben geschrieben hat, um Kapitalismuskritik äußern zu können, ne? Genau.
Und alles allen,
dass
ne?
jeder, also alle Luxus haben können sollten und so. Ja,
ja, ne? Wir halten fest, wenn Polizisten Spaß an Bildern von Leuten im Ledermantel hatten, dann waren es jetzt zuletzt wert, irgendwelche SS-Größen im WhatsApp-Chat. Also, naja, ach komm, egal.
Gewinner des Tages.
Ja, es ist ein tolles Geschäftsmodell draußen. Secondhand-Kondome. NTV schreibt, Scheinfirma verkauft benutzte Kondome. 345.000 Stück beschlagnahmt bei einer Razzia in einem Warenhaus in Südvietnam ist ein ungewöhnlicher illegaler Betrieb entdeckt worden. Das, Zitat, Unternehmen recycelte benutzte Kondome. Die Besitzerin soll zugegeben haben, dass sie monatlich tausende gebrauchte Kondome von einer unbekannten unbekannten Person erhielt. Die wurden dann gewaschen, getrocknet und wieder in Form gebracht. Ja, also ich sag mal, endlich mal was mit Parisern und Infektionszahlen, ohne dass es gleich einen Lockdown in Frankreich gibt. Aber das ist ja, also dieses Geschäftsmodell ist mir persönlich neu gewesen.
Das ist so eine typische Nachricht, ne? Auf die bin ich auch nur gestoßen, weil ich das rübergesimst bekommen habe, dass wir darüber aussprechen.
Ja, sehr gern.
So der morgendliche Weckruf. Nee, das ist so eine typische Nachricht, weißt du, wenn ich dann, wie in den letzten 2 Wochen wirklich vermehrt, mit Medienkritikern, so wie mit den Fridays for Future, diskutiere darüber, wie Journalisten ihre Themen setzen und was wirklich wichtig ist und worüber geschrieben wird.
Ja.
Das ist so eine typische Nachricht, da
ja,
kann
das
man das verstehen.
So.
Da, weißt du, da kann man, ja. Da ist man relativ argumentativ schwach auf der Brust, wenn man anfängt, mit ihnen darüber zu diskutieren, warum nicht mehr wissenschaftliche, faktenbasierte Stücke zum Klimawandel auf der Seite sind und man Platz für sowas macht. Also, ja, wer bei uns, genau, ist die leichte Meldung. Gewinner des Tages. Ne?
Das ist ja die leichte Meldung, würde ich mal sagen. Ne? Viele werden jetzt trotzdem überrascht sein. Ne? Kondome, macht man das noch? Ich dachte, Maske reicht.
Ah, ja, ja.
Ne?
Verlierer des Tages.
Ist Alexei Nawalny, denn Zeit Online meldet, Behörden beschlagnahmen Konten und Wohnungen von Alexei Nawalny. Laut einer Sprecherin des russischen Oppositionellen hat der 44-Jährige keinen Zugriff mehr auf seine Konten in Russland. Seine Wohnung soll unter Kontrolle stehen. Ja, das hängt ein bisschen mit einem Verfahren zusammen, mit seinem Fonds zur Bekämpfung von Korruption. So, da gab es eine Strafe und klar, ne? Und das Ganze ist geschehen, während er am 27. August bereits im Koma lag. So, ich meine, also bei Putin ist man schon froh, wenn nur das Konto eingefroren wird und nicht der komplette Mensch. Aber das ist, also auch diese Meldung legt ja den Verdacht nahe, dass Putin und die russische Führung schon einen starken Bedarf hat, diesen Typen einfach komplett, kann man sagen, zu vernichten. Ja,
ja.
Oder?
Das ist wohl so, aber da sind ja, also es ist ja so auf der Agenda, möchte ich jetzt mal sagen, der Medien und auch der politischen Diskurse, dass man da hoffen mag, dass darüber gesprochen wird und da auch nicht nachgelassen wird, ne? Also dass damit jetzt gewisse Staatschefs nicht durchkommen mit dem, was da so im Hintergrund läuft.
Weil mittlerweile hat man ja eher das Gefühl, dass Russland um Aufklärung kämpft. Also Russland hat ja jetzt nochmal verstärkt auch darauf hingewiesen, dass sie jetzt gerne auch mal Informationen hätten. Also mittlerweile entsteht der Eindruck, Putin ist einfach richtig sauer, dass Nawalny vergiftet wurde und pocht auf Hinweise und Ergebnisse. Also, als wäre irgendwie Rudi Zerne Russlands und sagt, so, wir müssen das Ding jetzt mal aufklären. Es ist schon toll, so wie man das so ein bisschen Täter-Opfer, wie man das alles umdrehen kann. Hast du auch so spektakuläre Theorien wie Gysi oder hängst du auch eher der Theorie an, dass es vielleicht womöglich doch Putin gewesen sein könnte?
Ja, ich halte immer nicht so viel davon, Theorien aufzustellen, ohne zu wissen, was wirklich passiert ist. Aber ich halte es da einfach wirklich beim Vertrauen mit den Apparaten, die sich gerade damit beschäftigen und probieren, da wirklich in eine Aufklärung zu kommen. Und das ist ja nicht nur ein Land, was damit beschäftigt ist, sondern es sind ja ein paar dran an der Nummer.
Papala Paparazzi.
Wir machen uns wieder mal Sorgen um Boris Becker, denn T-Online schreibt, Insolvenzverfahren in London. Boris Becker drohen bis zu 7 Jahre Haft. Die deutsche Tennislegende soll Vermögen verheimlicht haben, so lautet der Vorwurf in einem Gerichtsverfahren gegen Becker. Heute erschien der 52-Jährige zu einer Anhörung und plädierte auf unschuldig. So, tja, Boris Becker hat ja immer noch dieses Insolvenzverfahren laufen, seit 2017, da ging es los. Und er soll offensichtlich nicht alles angegeben haben. In dem laufenden Verfahren gibt es 19 konkrete Vorwürfe fehlender Informationsübergabe. So, ich meine, jetzt muss man fairerweise sagen, wenn er mit Zahlen umgehen könnte oder einen Überblick über seine Finanzen hätte, dann hätte er ja nicht die Probleme, wegen denen er da in London vor Gericht steht. Aber das hört sich jetzt nicht wirklich gut an, oder?
Nee. Und er plädiert ja überall auf unschuldig. Das ist echt irgendwie so eine Never-Ending-Story, ne? Die man da mit ihm erlebt, der Fall einer großen Legende. Auch nicht schön, das so mit ansehen zu müssen und da immer wieder drüber zu lesen. Aber nee. Ich glaube, das Gericht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat ja irgendwie entschieden, ne? Er kann jetzt erstmal auf freiem Fuß sein und dann
22. Oktober, da ist die Anhörung. Ja, ich meine, noch weniger Überblick über etwaige Steuerschulden hat, glaube ich, momentan nur Olaf Scholz. Und Becker droht jetzt die Höchststrafe, ne? 12 neue Pocher-Parodien. Wobei muss ich auch sagen, was können wir denn alle dafür dann? Ne? Warum müssen wir das denn? Naja, gut, das mit dem Geld, das läuft halt schief, aber es könnte schlechter laufen. Er hätte jetzt auch noch von Putin vergiftet werden können. Also von daher, sagen wir mal, ist... Ja, absolut. Wir drücken die Daumen. Ich für meinen Teil bin immer froh, wenn ich Boris Becker irgendwo als Tennisexperten sehe. Das macht mich dann wirklich immer happy. Ich habe mich wirklich gefreut, als er damals Trainer von Djokovic wurde. Und wenn ich ihn als Tennisexperten sehe, da habe ich immer das Gefühl, er befindet sich so in seinem natürlichen Habitat und würde mir immer wünschen, dass das alles so bleibt. Aber naja, gut, okay. Wir schließen mit der letzten Rubrik.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Zlatan Ibrahimovic meldete sich gestern bei Twitter und schrieb: I tested negative to COVID yesterday and positive today. No symptoms whatsoever. COVID had the courage to challenge me. Bad idea. Ja, es ist offiziell, Corona hat sich mit Zlatan infiziert. Das mag jetzt möglicherweise noch in diesem Jahr das Ende von COVID-19 sein, oder? Also das kann ja wohl... Ja,
ich glaube, wie man so, weiß ich auch nicht, wie man so einen Post absenden kann bei dem, was um einen rum passiert und was man da so mitkriegt, das ist schon sehr reflektiert, muss man sagen. Ist der zweite, glaube ich, in der Mannschaft, der jetzt Corona hat, ne? Ja. War das nicht so?
Kann sein, ja.
Aber es ist doch gut, wenn man sie weiterhin miteinander spielen lässt. Das ist doch auch gut.
Ja, absolut. Ja, man kann nur gratulieren. Der Fußball ist generell eine Blase für sich und wird sich bis auf Weiteres auch nicht ändern. Mal gucken, ob Corona das überlebt. Na, Zlatan. Egal, wir wünschen gute Besserung und Anna, dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Erhol dich von dem ganzen Zirkus. Das war ja bestimmt jetzt auch nicht so ganz ohne diese ganze Woche und das ganze Feedback.
War arbeitsintensiv, aber sehr bereichernd, kann man nicht anders sagen. Sehr viel gelernt.
Sehr gut. Sehr schön. Genauso empfand ich deinen Besuch hier und freue mich, wenn du wiederkommst. Und jetzt mach dir ein schönes Wochenende. Auch. Erhol dich.
Bis dann.
Ja, alles klar.
Tschüss.
Bis denn. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.